Also du forschst ja viel, du beschäftigst dich ja viel mit Verschwörungstheorien und hast dazu auch schon referiert. Und mich würde im Grunde als erstes interessieren, wie lässt sich denn der Begriff Verschwörungstheorie erstmal grundlegend definieren und was für eine Historie hat denn eigentlich sozusagen der Werdegang von Verschwörungstheorien im Allgemeinen?
Also Verschwörungstheorie selbst ist schon ein sehr umstrittener Begriff, weil der Begriff der Theorie halt immer auch eine gewisse wissenschaftliche Methodik unterstellt, was bei vielen Theoretikern, die sich halt mit Verschwörungstheorien beschäftigen, auch sehr umstritten ist. Also viele reden da lieber von Verschwörungsdenken, Verschwörungsideologie oder Verschwörungserzählungen. Man muss dazu sagen, dass Verschwörungstheorien auch, was den Grad der theoretischen Abstraktion und so weiter angeht, auch sehr unterschiedlich sind. Also es gibt Verschwörungstheorien, wo ich eindeutig von Theorien sprechen würde, weil die einfach eine sehr starke, sehr umfangreiche Methodik haben und auch eine starke Affinität zu bestimmter Quellenarbeit und so weiter. Aber es gibt auch Verschwörungstheorien, die jetzt nicht so stark ausgearbeitet sind, also wo man dann schon eher von Verschwörungsdenken, Verschwörungsmythen oder ähnlichem reden kann, die dann auch so eher in, ich sag mal, im Alltagsdenken verhaftet sind. Der Werdegang von Verschwörungstheorien ist je nachdem, worauf man es bezieht. Also Verschwörungsdenken ist natürlich auch Jahrtausende alt. Also das gibt es eigentlich auch schon immer. Also bestimmte Verschwörungserzählungen finden sich schon in der Antike und sonst wo. Verschwörungstheorien selbst als Verbreitungsform, würde ich sagen, tauchen vermehrt so im 19. Jahrhundert zuerst auf und da dann eben auch mit verschiedenen Bezügen. Aber der Begriff der Verschwörungstheorie, wie wir ihn heute benutzen, der ist ja meistens eher negativ konnotiert. Also wenn wir Menschen als Verschwörungstheoretiker bezeichnen, ist das ja meistens eher eine Negativbezeichnung und keiner bezeichnet sich eigentlich selbst auch als Verschwörungstheoretiker. Also dieser negativ konnotierte Begriff, der taucht vor allem so, ich sag mal, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg auf, wo dann eben bestimmtes Verschwörungsdenken festgehalten wird. Und natürlich auch jetzt im Kontext der Verbreitung im Internet ist es natürlich auch nochmal ein ganz anderes Phänomen geworden. Einfach nicht, weil es, also ich würde sagen, dass es nicht mehr Verschwörungsdenken gibt. Also das Verschwörungsdenken hat nicht zugenommen in dem Sinne, aber die einzelnen Theorien sind sichtbarer geworden.
Du hast den Zweiten Weltkrieg angesprochen. Der Politologe Armin Traugbar behauptet beispielsweise, dass Verschwörungstheorien gerade Hochkonjunktur haben in Umbruchzeiten, so wie es nach dem Ersten Weltkrieg der Fall war, in dem ersten Wachstumsstadium der Weimarer Republik, wo dann tatsächlich auch so die Nationalsozialisten so ihr erstes, ich sag mal, Handeln ausgetragen haben. Jetzt hast du allerdings schon einen Bogen geschlagen in die Jetztzeit und hast das Internet angesprochen. Daher rührt meine Frage, sind denn jetzt Verschwörungstheorien wieder total im Gange? Sind sie wieder sehr virulent, also sehr präsent sozusagen? Und womit hängt das eigentlich zusammen?
Also ich würde nicht davon ausgehen, dass sie jetzt eine besonders starke Virulenz haben zurzeit, sondern dass sie eigentlich schon immer vorhanden waren und auch die ganzen Verschwörungstheorien, die momentan kursieren, also gerade eben im rechtsextremen Bereich, die Theorie vom großen Austausch, die gibt es ja auch schon seit den 80er Jahren. Also das ist jetzt nichts, was besonderlich neu ist. Aber ich würde sagen, dass es eben durch das Internet eine sehr strukturierte Form und sehr sichtbare Form der Verbreitung findet. Also man kann total einfach auf irgendwelchen verschwörungstheoretischen Seiten landen, ohne dass man das vielleicht manchmal möchte, weil die eben einfach, ja, wie gesagt, durch das Web 2.0 oder Web 4.0, was man ja jetzt momentan irgendwie so bezeichnet, ist es eben sehr einfach, solche Strukturen zu schaffen, wo kommuniziert werden kann und wo eben solche Sachen auch verbreitet werden können. Oder auch eben bestimmte mediale Formen wie YouTube. Also da gibt es ja auch unglaublich viele verschwörungstheoretische Videos, die da angeboten werden. Und ich denke, dass die Konjunktur der Verschwörungstheorien eher eine mediale Konjunktur ist und weniger eine, wo man sagen kann, okay, da gibt es jetzt neue Entwicklungen, was die Theorien selbst angeht, sondern es findet eben eine verstärkte Verbreitung dieser Ansätze statt. Wobei man natürlich auch sagen muss, okay, wir befinden uns jetzt nicht unbedingt in einer Krisensituation, aber diese politische Situation, in der wir uns befinden, wird eben von immer mehr Menschen als krisenhaft wahrgenommen. Also wir hatten ja eindeutig eine Finanzkrise, das kann man so sagen, auch wenn die jetzt in Deutschland natürlich keine krassen Auswirkungen wie in Griechenland zum Beispiel hatte. Aber diese krisenhaften Erscheinungen werden natürlich von vielen Menschen als Krisen wahrgenommen und eben dann auf verschwörungstheoretisches Denken angewandt im Sinne von, okay, Verschwörungstheorien, wie du ja schon sagtest, bieten eben Erklärungsmuster in Krisensituationen, weil diese Krisensituationen natürlich auch polarisieren im Denken.
Du hast die rechte Szene angesprochen und im Grunde auch das Internet als Plattform, als sozusagen als Nährboden dessen auch eine Ausbreitung von Verschwörungstheorien. Ich frage mich, ist da auch von einer bestimmten Szene die Rede? Gibt es eine Szene? Gibt es mehrere Szenen? Wie ist denn da der Zusammenhang herzustellen?
Also es gibt definitiv mehrere Szenen, die auch oft nicht klar voneinander abgegrenzt werden können, weil eben Verschwörungstheorien da so ein ideologisches Potpourri anbieten, wo man sich dann auch so ein bisschen eklektizistisch bedienen kann und sich so seine Favoriten raussuchen kann, womit man sich eben gern auseinandersetzen möchte. Und da ist es dann eben schwierig, klare Szenen auszumachen. Also es gibt bestimmte Sachen, klar, man kennt so die Reichsbürger-Szene, die natürlich stark im rechtsextremen Kontext angesiedelt ist. Aber die bedienen sich auch bestimmter Erzählungen, die wiederum ganz starke antisemitische Verknüpfungen haben. Dann gibt es eben die Theorie vom großen Austausch, die sich ja auch einerseits einem strukturellen Antisemitismus bedient, andererseits einer konfusen Elitenkritik, die da stattfindet. Über diese Elitenkritik hat man dann wieder Anknüpfungspunkte an verschiedene Verschwörungstheorien, die eben auch zum Beispiel Anti-Amerikanismus beinhalten. Und ja, also es ist eben ein Netzwerk, würde ich sagen. Also ein verschwörungstheoretisches Netzwerk, wo sich ausgetauscht wird, wo aber auch eben verschiedenste Ansatzpunkte irgendwie kommuniziert werden.
Das klingt für mich so, als wären rechtsextreme, narzisstische Theorien oder beziehungsweise Ideologien eigentlich gar nicht so sehr von diesem, was wir jetzt, also ich sag mal, von diesem Begriff Verschwörungstheorien, den wir jetzt gerade abhandeln, zu trennen sind, sondern mehr oder weniger ein Komplex bildet. Ist diese Annahme berechtigt oder ist das, oder gibt es da doch Differenzen tatsächlich?
Also da gibt es auf alle Fälle Differenzen, weil nicht jeder Rechtsextremismus natürlich automatisch verschwörungstheoretisch ist, aber Verschwörungstheorien bieten eben gute Narrative, wo Rechtsextreme anknüpfen können. Eben. Also du hast ja zum Beispiel vorhin als Beispiel gebracht, so die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, Weimarer Republik, wo eben zum Beispiel natürlich die Nationalsozialisten anknüpfen konnten mit verschiedenen verschwörungstheoretischen Erzählungen, wie eben die Dolchstoßlegende oder eben verschiedenen antisemitischen Verschwörungstheorien, die da kommuniziert wurden. Und da würde ich sagen, dass im Rechtsextremismus eine bestimmte Affinität zu Verschwörungsdenken vorhanden ist auf alle Fälle, aber nicht zwingend vorhanden sein muss.
Nun, um mal sozusagen die Aktualität jetzt auch herzustellen zu den vergangenen Wochen und auch zu den vergangenen Monaten, lässt sich ja sagen, dass sowohl der Täter, der in Halle dieses antisemitische und rassistische Attentat vollführt hat, als auch der Attentäter von Hanau Konsumenten von Verschwörungstheorien waren und gleichzeitig auch ein solches rassistisches, narzisstisches, antisemitisches Weltbild vertraten. Jetzt auch gestern ist eine neue Studie erschienen von der Universität Leipzig. Darin heißt es, dass, wie du gesagt hast, nicht nur Rechte, sondern jetzt explizit auch AfD-AnhängerInnen so eine gewisse Neigung aufzeigen zu Verschwörungstheorien oder zumindest eine gewisse Verschwörungsmentalität besitzen. Und nach Angaben der Forscher stimmten von sozusagen den Befragten von den Probandinnen, die bei der nächsten Wahl mit Tendenz AfD wählen würden, der These zu, dass die Politiker oder die Politik von bestimmten Führungspersönlichkeiten marionettenhaft gesteuert werden, kontrolliert werden und dass dahinter große, ominöse Mächte stehen. Was für eine Rolle spielen denn jetzt eigentlich rechtspopulistische Parteien oder Organisationen in der Schürung von Verschwörungstheorien und im Andocken sozusagen an so eine Wählerschaft oder an so eine Gruppe, an so eine Menschengruppe politische?
Also die Rechtspopulisten spielen da auf alle Fälle eine sehr entscheidende Rolle, gerade was die öffentliche Kommunikation von Verschwörungstheorien angeht, weil, wie wir also am Beispiel der AfD schon gesehen haben, da wird eben verschwörungstheoretisches Denken auch in parlamentarische Diskussionen getragen. Also die AfD arbeitet mit starken verschwörungstheoretischen Erzählungen, wie eben, was ich schon genannt hatte, die Theorie vom großen Austausch, die in der AfD auch virulent ist. Also die wird da sehr stark vertreten. Und da ist eben das Phänomen erkennbar. Also Verschwörungstheorien waren ja eher ein politisches Randphänomen, würde ich sagen. Also die waren eher so, hatten natürlich auch einen schlechten Ruf oder haben immer noch eigentlich einen schlechten Ruf, weil sie auch eben negativ bestimmt sind. Aber waren eben vor ein paar Jahren eher noch so, ich sag mal so Hinterzimmerphänomene irgendwie. Das waren halt so, Verschwörungstheoretiker waren halt so die Spinner, die irgendwie belächelt wurden und eben, ja, okay, die glauben halt irgendwelchen Quatsch und sind halt einfach Einzelgänger, die halt da irgendwie ihren Blödsinn erzählen. Aber jetzt hat sich eben gezeigt, okay, diese Verschwörungstheorien haben Anknüpfungsmöglichkeiten in parlamentarische Diskurse gefunden, wie die AfD zum Beispiel das gezeigt hat und auch andere rechtspopulistische Parteien in Europa. Also wenn wir uns zum Beispiel Ungarn anschauen, da ist ja eigentlich schon die antisemitische Verschwörungstheorie um George Soros, die da stattfindet, ist ja eigentlich schon fast Konsens geworden innerhalb der parlamentarischen Diskussion in Ungarn. Und auch der Antisemitismus ist da schon ein gesellschaftlicher Konsens mittlerweile wieder geworden. Wo man natürlich dann auch sagen muss, ja, es hat sich gezeigt, dass Verschwörungstheorien auch reale Gefahren darstellen können, wie jetzt eben an dem Beispiel Halle und Hanau, wo man einfach sagen muss, ja, das waren astreine Verschwörungstheoretiker. Also sowohl der Attentäter von Halle als auch der Attentäter von Hanau haben ja in ihren Manifesten wirklich starke verschwörungstheoretische Erzählungen weiter reproduziert. Und da muss man sagen, ja, Verschwörungstheorien sind eben nicht nur, oder Verschwörungstheoretiker sind nicht nur die Spinner, die man eben belächeln kann, wo ich auch sagen würde, ja, das sind auch teilweise sehr intelligente Menschen, so objektiv gesehen. Und es hat sich aber auch gezeigt, ja, Verschwörungstheorien stellen eben in ihren Erzählungen auch reale Gefahren dar, die auch zu Gewalttaten führen können.
Wenn wir von dieser Exklusivität ausgehen, dass durch diese Recherchearbeit von Leuten, die einen Hang zu Verschwörungstheorien haben, dass sie dadurch eine Wahrheit gewonnen haben, die andere nicht besitzen oder die nicht der Mainstream besitzt, die eben nicht sozusagen durch die Medien auch wiedergegeben werden und dadurch auch irgendwie so eine eigene Sonderstellung kriegen. Da frage ich mich, worin sehen Sie denn Ihre Bestätigung in der Gesellschaft für das, was Sie glauben? Also was spiegelt denn das jetzt in der Gesellschaft, im sozialen Umfeld, dass Sie darauf bestehen bleiben, das, was Sie aufgenommen haben und woran Sie sich sozusagen auch weitergehend beschäftigt haben?
Also die Bestätigung finden Verschwörungstheoretiker oder auch Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, einerseits natürlich in den Verschwörungstheorien, auch in der Vernetzung mit anderen Verschwörungstheoretikern, wo ich auch sagen würde, okay, das hat durch das Internet zum Beispiel auch eine neue Qualität bekommen, dass es eben für Leute auch einfacher geworden ist, sich innerhalb ihrer Ideologie zu vernetzen und auszutauschen. Da findet man natürlich eine Bestätigung seines Denkens, auch innerhalb der Filterblase und eben bestimmten Strukturen, wie eben Kommunikation über soziale Netzwerke stattfindet. Aber das ist eben das Interessante auch an Verschwörungstheorien, dass sie eben auch den Widerspruch suchen, natürlich, eben zum Mainstream und da eben auch Verschwörungstheorien ein starkes Distinktionsprinzip besitzen. Also ich kann mich eben als ein Erleuchteter, als der Inhaber einer bestimmten Wahrheit klassifizieren und abgrenzen von den vermeintlichen gleichgeschalteten Mainstream-Leuten und ähnliches. Aber finde dann auch gleichzeitig eigentlich in allen möglichen Alltagssituationen immer wieder Bestätigungspunkte, die ich mich in meiner Theorie sozusagen bestärken. Und das ist eben auch das Muster bei verschwörungstheoretischem Denken, dass ich eigentlich dieses Denken auch in allen möglichen Situationen anwenden kann und eben immer wieder auch gerade bei Fakten, die zum Beispiel gegen meine Theorie sprechen würden, auch die kann ich als Bestätigung nutzen für mein Denken, indem ich dann eben sagen kann, ja, okay, anhand dieser Fakten sieht man ja, dass sich jetzt die Mühe gemacht wird, um diese Wahrheit zu verschleiern oder ähnliches. Und deshalb ist der Widerspruch sozusagen gegen Verschwörungstheorien ist in den Verschwörungstheorien schon mit verinnerlicht und wird dadurch auch gleich wieder nutzbar gemacht.
Was für ein Mensch muss man denn eigentlich sein? Was für ein Setting muss man eigentlich mitbringen, um auf so einen Zug aufzusteigen? Zu denken, dass wir irgendwie observiert werden, dass wir manipuliert werden, dass uns unter Umständen sogar irgendwie Schaden zugefügt wird durch, keine Ahnung, externe Chemikalien irgendwie, die über die Welt gestreut werden, wie auch immer, Impfen und so weiter. Das sind ja auch solche Beispiele, dass da auch irgendwelche Eliten dahinter stehen, die das alles koordinieren. Also was für einen sozialen, psychischen, gesellschaftlichen, ökonomischen Unterbau muss ich denn haben, um sozusagen dem, ich sag mal in Anführungszeichen, Mainstream nicht mehr Glauben schenken zu können und sozusagen aus einer Skepsis heraus sich dahin zu entwickeln?
Das ist tatsächlich so einfach nicht zu beantworten, weil es kein spezifisches Setting gibt oder keine spezifische Konstitution für Personen, wo man sagen kann, okay, der hat besondere Affinität zu Verschwörungstheorien. Also es gibt Verschwörungstheorien in allen möglichen Gesellschaftsschichten, es gibt Verschwörungstheorien in allen ökonomischen Klassen, es gibt Verschwörungstheorien in allen Kontinenten und Ländern. Auch was soziale Hierarchie angeht, sind Verschwörungstheorien überall verbreitet. Also sowohl in Schichten, wo Menschen eben marginalisiert sind, aber auch bei Personen, die Macht innehaben. Also Donald Trump zum Beispiel vertritt auch bestimmte verschwörungstheoretische Erzählungen. Und da kann man jetzt nicht sagen, okay, Menschen, die politische Macht haben, sind jetzt nicht anfällig für Verschwörungstheorien. Sondern im Fall von Trump zum Beispiel werden ja Verschwörungstheorien da auch genutzt, um politische Macht zu legitimieren. Da gibt es eben eine Unterscheidung innerhalb der Wissenschaft zwischen Verschwörungstheorien von unten und Verschwörungstheorien von oben, die es historisch gesehen beide schon in verschiedensten Formen gab. Also wo dann eben einerseits Verschwörungstheorien von unten als Elitenkritik geäußert wurden oder aber auch Verschwörungstheorien von oben als politische Legitimation genutzt wurden, wie es im Nationalsozialismus zum Beispiel der Fall war. Und ja, also es gibt zwar Untersuchungen, was für Menschen jetzt besonders Verschwörungstheorien vertreten, inwiefern die aber aussagekräftig sind, weiß ich nicht unbedingt. Also es hat sich zum Beispiel gezeigt, dass besonders Männer sehr anfällig sind für Verschwörungstheorien oder besonders viele Verschwörungstheoretiker männlich sind. Es hat sich zum Beispiel auch gezeigt, dass besonders religiöse Menschen anfällig sind für verschwörungstheoretisches Denken, was aber auch in der Denkstruktur von Verschwörungstheorien angelegt ist. Also da würde ich sagen, da findet sich vielleicht ein bestimmtes Merkmal, wo man sagen kann, okay, das macht eine Affinität zu Verschwörungstheorien aus, nämlich der Hang zu bestimmten Welterklärungsmustern. Also es gibt in der Forschung zu Verschwörungstheorien taucht besonders oft der Begriff des manichäischen Weltbilds auf. Dieses manichäische Weltbild besagt eben eine bestimmte Welterklärung zwischen Gut und Böse, die immer angewandt wird. Also ein sehr stark abgrenzendes Denken zwischen Guten und Bösen. Und das ist dann eben dieses binäre Konstrukt, was ich überall anwende. Was aber zum Beispiel dann auch in Religionen halt stattfindet. Also zum Beispiel im Christentum haben wir auch die klare Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Wir haben die Personifikation des Bösen in Form des Teufels. Da gibt es auch Theoretiker, die zum Beispiel sagen, dass das verschwörungstheoretische Denken da zum Beispiel schon angelegt ist. Also es gibt Forscher, die sagen, ja, die erste Verschwörungstheorie ist sozusagen die Erzählung vom Teufel. Beziehungsweise gibt es auch einen Theoretiker, der da eine sehr gute historische Herleitung macht bei Verschwörungstheorien, der Dieter Groh, der auch die ersten Verschwörungstheorien zum Beispiel in der Hexenverfolgung ausgemacht hat, wo dann mit christlichen Erzählungen gearbeitet wird, um eben bestimmte verschwörungstheoretische Muster zu erklären. Ja, also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass es einen bestimmten Typ Mensch gibt, der jetzt besonders anfällig für Verschwörungstheorien ist.
Also was ja auch charakterlich für Verschwörungstheorien ist, dass sie die Welt sozusagen oder eine Weltanschauung irgendwie vereinfacht, die Perspektive auf die Welt und reduziert auf relativ schwammige, relativ ja, irgendwie nebulöse Zusammenhänge, dann geht das manchmal in etwas, was irgendwie gar nicht so verifizierbar ist, wie die Steuerung der Welt durch die Illuminaten oder so etwas, wo dann ganz viel Projektion auch stattfindet. Und ich hab mal gehört, dass besonders Menschen, die sozusagen mit ihrem eigenen Versagen oder mit eigenen Komplexen konfrontiert sind, darin irgendwie einen Weg finden, eine Schuld, die sie vor sich selbst irgendwie mittragen, veräußern können, also nach außen tragen können, abschieben können auf irgendwelche Minderheiten, die sowieso schon irgendwie durch die Vergangenheit, durch die Historie, auch vielleicht von Verschwörungstheorien, irgendwie stigmatisiert sind. Also das Judentum beispielsweise, die Bolschewiki, die Illuminaten und so weiter. Wie stehst denn du dazu?
Also ich würde sagen, dass es, also in der Verschwörungstheorie findet auf alle Fälle eine Projektion statt, also eine Projektion bestimmter Erklärungsmuster. Also wenn ich eben bestimmte negative Phänomene feststelle innerhalb der Gesellschaft, die ich mir versuche mit Verschwörungstheorien zu erklären, dann projiziere ich natürlich diese negativen Aspekte auf die Verschwörung, die ich vermeintlich ausgemacht habe. Genauso wie es ja auch eben im Antisemitismus stattfindet, wo eben alle negativ wahrgenommenen Aspekte der Zivilisation auf die Juden projiziert werden, eben sei es Kosmopolitismus oder gesellschaftliche Pluralität oder ähnliches, was dann eben den Juden angelastet wird. Da würde ich sagen, ja, Verschwörungstheorien sind Mittel der Projektion, aber ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass man, wenn man persönlich irgendwelche Enttäuschungen erfahren hat oder so, dann stärker zu Verschwörungstheorien neigt, weil Verschwörungstheorien sind vor allem die Äußerung eines bestimmten Interesses, also eines politischen Interesses. Und da, klar, hat man dann eben bestimmte Typen von Menschen, die eben dann persönliche, individuelle Enttäuschungen erfahren haben, wie es ja zum Beispiel auch bei dem Attentäter von Halle irgendwie nachgewiesen wurde. Aber es gibt auch genauso Verschwörungstheoretiker, die eben jetzt in keiner sonderlich marginalisierten Position oder ähnlichem sind. Also es gibt auch Verschwörungstheoretiker, die, glaube ich, bei denen alles gut lief im Leben und die aber trotzdem zu verschwörungstheoretischem Denken gekommen sind, eben weil da ein bestimmter Erklärungsansatz dahinter steckt und aber auch ein bestimmtes Interesse, sich die Welt zu erklären, eben auch ein politisches Interesse.
Also was ja der Attentäter von Halle mit dem von Hanau irgendwie gemeinsam hat, dass er ziemlich sozial isoliert war, also noch bei seinen Eltern gewohnt hat und eine Radikalisierung des eigenen, also der eigenen Ideologie im Internet erfahren hat. Und beispielsweise geht dies ja auch in den Manifesten oder zumindest in diesen Bekennervideos hervor. Also der Attentäter von Hanau hat geschrieben, dass er noch nie eine Freundin hatte und seit 18 Jahren auch gar kein Interesse an einem Verkehr mit einer Frau irgendwie aufbringen konnte, weil er das Gefühl hatte, beobachtet zu werden. Und beispielsweise der Attentäter von Halle hat ja auch den weltweiten Feminismus sozusagen verantwortlich dafür gemacht, dass in Deutschland weniger Kinder geboren werden, also wo sich dann ja auch so ein gewisses Kollektivempfinden irgendwie, also wo so ein gewisses Kollektiv, wir als Deutschland, deutsches Volk sozusagen, irgendwie abzeichnet. Und sozusagen diese soziale Abgehängtheit, dieses auf sich allein gestellt sein, kaum mit zwischenmenschlichen, also wahrhaftig zwischenmenschlichen Interaktionen irgendwie, also damit in Berührung zu kommen, lässt mich auch irgendwie zur Frage kommen, inwiefern ist das denn auch so eine Triebfeder für so ein Denken, dass man sich da in so eine Materie von Verschwörungstheorien stürzt und dann andere tatsächlich dafür irgendwie an den Pranger stellt, so für das eigene Leiden oder für den eigenen Status, also quasi an das ankoppelnd, was ich vorangehend gefragt habe?
Also ich würde sagen, dass soziale Isoliertheit oder auch soziale Entfremdung auf alle Fälle ein starker Antrieb für verschwörungstheoretisches Denken oder verschwörungstheoretische Erklärungsansätze sind, weil man da eben einerseits eine Erklärung oder eine Projektionsfläche für individuelle Defizite oder ähnliches findet, aber eben auch man kann sagen, man kann sich dadurch selbst ermächtigen, wenn man an Verschwörungstheorien glaubt. Also man kann sich dadurch eben vom passiven Subjekt hin zum Handlungssubjekt machen. Also da gibt es auch eine Theorie, die das ganz gut beschreibt, dass man eben sagt, okay, wenn ich mir eine Verschwörungstheorie als Erklärungsmuster zurechtlege, kann ich auch gleichzeitig mich selbst als Handlungssubjekt definieren, eben dann als derjenige, der die Wahrheit gefunden hat, der weiß, wie wir gegen eine vermeintliche Verschwörung angehen können. Und das kann natürlich dann auch ein Selbstermächtigungsprozess sein, der mich aus einer bestimmten sozialen Isolation oder Ähnlichem auch herausbringen kann, oder? Wo ich mir dann meine eigene soziale Isolation besser erklären kann, weil ich eben der Inhaber dieser exklusiven Wahrheit bin, ist das eben die Erklärung dafür, warum ich keine Freunde habe oder nicht mit Frauen schlafe oder Ähnliches. Gerade bei dem Attentäter von Hanau ist es ja auch sehr interessant, eben so, das geht ja dann teilweise auch schon so in diese Incel-Ideologie rein, eben wo man dann sagt, ja, okay, dass ich keinen sexuellen Kontakt zu Frauen habe, das ist jetzt nicht, weil ich irgendwie da persönliche Defizite habe oder Ähnliches, sondern ja, das mache ich eben freiwillig, um hier nicht irgendwie in weiter Opfer der Geheimdienste zu werden oder Ähnliches. Also das sind ja ganz abstruse Erklärungen, die da irgendwie stattfinden. Und ja, also wie gesagt, die eigene soziale Unzulänglichkeit lässt sich dann eben auch wieder mit Verschwörungstheorien erklären. Also das war ja auch das, was ich meinte eben, dass Verschwörungstheorien eben umfassende Erklärungsmuster sind, wo sich eben alle Aspekte meines Alltagslebens irgendwie drauf anwenden lassen.
Nun ist doch aber das Tragische an diesen beiden sozusagen Beispielen gewesen, dass sie tatsächlich in einem Gewaltausbruch irgendwie kulminiert sind, also und sogar Menschenleben gekostet haben und eigentlich dann es ja irgendwie nicht sehr hilfreich erscheint, das noch lang und breit zu pathologisieren, ne, auseinander zu dröseln sozusagen, sondern einen lieber eher zu einem Punkt führen sollte, sich die Frage zu stellen, wie kann man Menschen, die dem irgendwie einen Halm fallen, aus ihrem Joch befreien, sie da rausholen sozusagen. Also gibt es irgendwie einen Weg, solche Menschen, die ja dann dadurch auch irgendwie eine Art Pulverfass bilden, ein Inneres zu, ich sag mal, zu resozialisieren?
Das kommt immer darauf an, wie stark natürlich Menschen in diesem verschwörungstheoretischen Denken verhaftet sind und auch wie stark sie zum Beispiel in bestimmten Netzwerken unterwegs sind. Also ich würde sagen, dass Menschen, die wirklich eine gefestigte verschwörungstheoretische Weltsicht haben, die kann man da auch nicht einfach so wieder rausholen. Also weil das einfach also das komplette Denken wird ja dann darauf ausgerichtet, dass ich eben mir diese Verschwörungstheorie da zurechtlege. Und das lässt sich eben auch nicht mit Gegenargumenten oder Ähnlichem entkräften. Also da kann man eben von einer starken ideologischen Festigung sprechen, die sich nicht einfach aufheben lässt durch das bessere Argument oder Ähnliches. Da würde ich sagen, okay, diese Leute kann man da auch nicht einfach so rausholen. Und da würde ich dann eher den Ansatz vertreten, okay, da muss man nur dafür sorgen, dass diese Leute ihre Weltsicht nicht noch weiter verbreiten können oder Ähnliches. Also dass man da eben schaut, okay, auch wenn das immer schwierig ist, zu sagen, dass man da irgendwie das Internet besser überwachen sollte oder nicht, bin ich auch nicht der Meinung. Aber man muss aufpassen, dass man diesen Leuten keine Plattform bietet oder eben auch ihre Kommunikationskanäle zumindest versucht zu unterbinden. Allerdings kann man sagen, okay, Menschen, die vielleicht einen bestimmten Hang zu verschwörungstheoretischem Denken haben oder sich für bestimmte Verschwörungstheorien interessieren, aber jetzt noch nicht so stark gefestigt sind in ihrem Denken, die kann man schon noch erreichen mit Argumenten oder auch eben mit bestimmten Gegendarstellungen zu Verschwörungstheorien. Wo ich aber auch sagen würde, das ist halt ein Problem. Also generell verschwörungstheoretisches Denken ist einfach gesellschaftlich verhaftet. Also es ist, entspringt eben gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen wir leben und wird auch immer wieder sich aufgrund dieser Verhältnisse reproduzieren, weil wir eben ja der Menschheit in diesen Verhältnissen auch bis zu einem gewissen Grad immer entfremdet ist in einer Form, dass er dann eine Neigung zu solchen Erklärungsansätzen sich sucht, um sich seine eigene Entfremdung erklären zu können, wo dann eben sich eben bestimmte negative Aspekte meines Alltags nicht in Kapitalverhältnissen oder ähnlichem erklärt werden, sondern eben in einer personifizierten Verschwörung.